Tja, gestern hatten wir das Thema der Weg zur großen Liebe. Heute geht es ums Thema diese Bewahrung dieser großen Liebe unter dem Stichwort Ehen mit Bestandsgarantie. Und es bietet sich logischerweise ein Wort unter anderem besonders dafür an, 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ehen mit Bestandsgarantie. Das Thema ist vollmundig gewählt. Ehen mit Bestandsgarantie. Davon träumt mancher. Und heute geht es darum, deutlich zu machen, das muss kein Traum sein und bleiben. Die Formulierung kommt aus der Erinnerung an ein Traugespräch, vor vielen Jahren, das ist schon mehr als 25 Jahre her, ich war damals noch landeskirchlicher Pfarrer, saß mir in meinem Arbeitszimmer ein junges Brautpaar gegenüber und im Lauf dieses Gesprächs fragt die Braut, Herr Pfarrer, kann man denn eine Garantie bekommen, dass die Ehe nicht scheitert? Und ich meine noch das hoffnungsvolle Leuchten in ihren Augen zu sehen, als sie diese Frage stellt. Hab kurz überlegt und habe dann aus ganzer Überzeugung gesagt, ja. Damit sind wir beim ersten Punkt des heutigen Abends, die Ehegarantie. Gibt's denn sowas? Das wäre ja super. Lebenslange Ehegarantie. Ich glaube, früher gab es sowas mal bei Rolls-Royce oder so, lebenslange Garantie. Ja, und die Antwort ist klar und zuverlässig, die gibt's. Die spannende Frage ist, wer gibt diese Garantie? Und die Antwort ist eigentlich ganz logisch. Wenn er einen Neuwagen kauft, wer übernimmt die Garantie? Der Hersteller. Wenn er ein Haus baut, wer übernimmt die Garantie für die einzelnen Gewerke? Der Handwerker, der sie ausgeführt hat. Und wer übernimmt die Garantie für eine Ehe? Logischerweise der, der die Ehe geschaffen hat. Unser Schöpfer, der allmächtige Gott. Er war ja auch der erste Brautführer. So lesen wir 1. Mose 2, Vers 22. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Also können wir uns im Prinzip genauso vorstellen, wie wir es in manchen Filmen sehen, vor allem aus amerikanischer Tradition. Manchmal kommt es, glaube ich, auch allmählich heute bei uns vor, wo der Brautvater seine Tochter dem Bräutigam zuführt. So hat Gott die Eva an der Hand genommen und dem Adam als Ehefrau und Braut zugeführt. Und damit hat Gott die Ordnung der Ehe geschaffen. Gott ist's, der zwei Menschen zusammenführt. Und das gilt für alle Ehen. Da waren wir gestern Abend noch bei einer Nachfrage nach dem Vortrag kurz. Das gilt auch für nichtchristliche Ehen. Luther hat auf diese Tatsache hingewiesen mit dem oft missverstandenen Satz, die Ehe ist ein weltlich Ding. Manche meinen, Luther hätte damit gesagt, dass die Ehe nichts mit Gott zu tun hat, weil sie kein geistliches, sondern ein weltliches Ding wäre. Aber auf so einen Unsinn wäre Luther nicht gekommen. Vielmehr betont Luther damit die Tatsache, Ehe gibt es nicht nur in der Gemeinde Jesu. Gerade bei unserem Thema, das wir später haben noch und morgen, bei ganz vielen Ehepaaren, die dann geschieden waren und fragen ja wegen Wiederheirat, kommt das Argument ja, aber wir waren ja das erste Mal nicht kirchlich verheiratet. Also in diesem Sinne war es dann gar keine richtige Ehe und dann bin ich ja eigentlich auch nicht geschieden, oder wie? Da ist diese Aussage wichtig. Die Ehe ist ein weltlich Ding. Die Ehe gibt's auch in der Schöpfungsordnung. Nicht nur wer kirchlich getraut ist, ist auch verheiratet. Die Eheschließung findet auf dem Standesamt statt. In der Trauung haben wir den kirchlichen, den göttlichen Segen dazu. Also das müssen wir ganz sauber auseinanderhalten. Ehe ist Teil der Schöpfungsordnung und unter dem Segen der Schöpfungsordnung kann auch der Nichtchrist leben. Und deshalb kann auch der Nichtchrist in einer gelingenden Ehe leben. Gott sei Dank erleben wir das ja auch. Es ist ja keineswegs so, dass alle Nichtchristen sich massenhaft ausschließlich scheiden lassen würden. Leider ist der Scheidungsquotient in der christlichen Gemeinde heute nicht zwangsläufig sehr viel geringer als in der Welt. Also auch der Nichtchrist kann in irgendeiner gelingenden Ehe leben. Auch seine Ehe steht unter dem allgemeinen Schöpfungssegen Gottes und Ehesegen und unter der Verheißung, die der Ehe grundsätzlich von Gott gegeben ist. Was Jesus formuliert, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist ganz wichtig. Dieser Satz, was Gott zusammengefügt hat, gilt nicht nur für gläubige Ehen, gilt für jede Ehe. Kommen wir nachher nochmal drauf. Die Ehe hat ihre erste Garantie also schon allein darin, dass sie eine Ordnung Gottes ist. Und ich betone immer wieder, alles was Ordnung Gottes ist, hat auch Gottes Schutz und Verheißung. Die zweite Garantie für die Ehe liegt in ihrem Wesen. Das Wesen der Ehe ist, dass sie das irdische Abbild der Liebe und Treue Gottes ist zu seinem Volk und zu seiner Gemeinde. Und ich habe gestern schon gesagt, ist ein Grund, weshalb Satan gerade an der Ehe mit dieser Penetranz, mit dieser Aggressivität ansetzt. Weil er dieses Abbild der Liebe und Treue Gottes zu uns Menschen zerstören will. Denn Satan macht ja alles kaputt, das ist sein Wesen, was Gott gut gemacht hat. Das Gelingen der Ehe setzt voraus, dass wir das Wesen der Ehe begriffen haben. Und das fängt schon mit der Sprache an. Ich verwende so gut wie nie den Begriff Ehepartner, auch wenn der heute landläufig ist. Das ist falsch. Wir sollten uns abgewöhnen, den Begriff, denn Sprache prägt unser Denken. Sprache prägt unser Denken. Und die Politik und die Medien arbeiten mit dieser Tatsache. Sprache prägt unser Denken. Wir sollten eigentlich den Begriff Ehepartner nach Möglichkeit nie verwenden, sondern auch wenn der Begriff altmodisch klingt und nur holprig über die Lippen kommt, rede ich nach Möglichkeit vom Ehegatten. Es gibt, soweit ich das überblicke, keinen angemessenen Ersatz dafür in unserer deutschen Sprache. Einen Ehepartner jedenfalls gibt es nicht. Ein Ehepartner ist ein Widerspruch in sich selbst, wie wenn man von einem weißen Rappen reden würde. Denn ein Rappe ist seinem Wesen nach nun mal schwarz, der kann niemals weiß sein. Einen weißen Rappen gibt's nicht, einen Ehepartner gibt's auch nicht. Warum? Eine Partnerschaft ist das reine Gegenteil von einer Ehe. In einer Partnerschaft hat man einen Vertrag und da werden gegenseitig Rechte und Pflichten festgehalten. In einer Ehe geschieht das exakte Gegenteil. In einer Ehe verzichtet jeder auf seine Rechte. Ganz wichtig. In einer Ehe verzichtet jeder auf seine Rechte. Die Ehe nimmt uns stattdessen zu 100% in die Pflicht. Also die Ehe ist ein reines Pflichtprogramm. Recht verstanden. Nimmt uns in die Pflicht und zwar so, auch ganz wichtig, dass die Verpflichtung des einen niemals zum Recht des anderen wird. Auch das ist ganz wichtig. Deshalb kann ich nie sagen, ich bin bereit, meine Ehepflichten zu erfüllen, wenn du bereit bist, deine Pflichten zu erfüllen. In dem Moment leite ich aus der Pflicht des anderen ein Recht für mich ab, geht aber nicht. Das ist ja das Eigentümliche an Wort Gottes. Die Forderungen des Wortes Gottes richten sich immer an einen einzigen. Jetzt schauen wir uns um und fragen, wer wird hier wohl im Raum dieser eine einzige oder die eine einzige sein, an die sich Gottes Wort heute Abend richtet? Wer meldet sich freiwillig? Ja, dieser eine bin immer ich. Dieser eine bin immer ich. Gottes Wort richtet sich an mich. Es richtet sich an jeden von uns, aber immer so, dass aus meinem Winkel nur oder zumindest vor allem ich angesprochen und in die Pflicht genommen bin. Ganz großes Problem, auch in frommen Gemeinden und in frommen Ehen, dass wir uns sehr gerne gegenseitig in die Pflicht nehmen, dass wir das Wort Gottes an den anderen richten, anstatt an uns selber. Interessanterweise sind es zumindest in meinem Erfahrungshorizont, aus meinen eheseelsorgerlichen Erfahrungen, besonders die Männer. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber besonders die Männer neigen dazu, zu ihren Frauen zu kommen und zu sagen, als christliche Frau musst du zum Beispiel dich unterordnen. Mir hat der Herr gezeigt, weil ich das Oberhaupt bin und so weiter. Deshalb hast du jetzt die Pflicht. Und dann hauen sie ihren Frauen Bibelverse um die Ohren, dass denen Hören und Sehen vergeht. Und dann wundert sie sich, warum ihre Frauen so machen und sich ihnen nicht willig und freundlich unterordnen. Ja? Dabei wäre es eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, ob ich später noch sage, für den Fall, dass nicht, sage ich es jetzt schon. Ist ja interessant immer, was sagt der Herr wem? Anders Bibelwort, wir kennen es, ihr Männer, liebt eure Frauen. Ist eben ganz wichtig. Und es sagt den Frauen, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Der Herr sagt aber nicht den Männern, ordnet euch eure Frauen unter. Das ist der Punkt, der Unterschied, ob ich eine Pflicht habe oder ein Recht. Ja? Die Frau hat die Pflicht, sich dem Mann unterzuordnen, der Mann hat aber nicht das Recht, diese Unterordnung von seiner Frau zu fordern. Er hat seine Frau zu lieben. Und meine Erfahrung ist, in dem Maß, wie ein Mann seine Frau liebt und fürsorglich für sie da ist, hat sie überhaupt gar keine Probleme, sich unterzuordnen. Auch noch wichtig, der Herr sagt, liebt eure Frauen. Er sagt nicht, versteht eure Frauen. Es wäre erfahrungsgemäß ein Ding der Unmöglichkeit. Wir können unsere Frauen mit Fassung und Liebe tragen, verstehen werden wir sie schwer. Weiß auch nicht, ob ich später noch drauf komme für den Fall, dass nicht, sage ich es auch gleich hier. Es ist ganz wichtig, wirklich zu begreifen an dieser Stelle, auch das meine ich jetzt wirklich im ganzen Ernst, Männer und Frauen sind total anders. Also ich habe mich manches Mal in dem Maße, wie ich es auch in meiner eigenen Ehe festgestellt habe und darüber nachgedacht, habe uns begriffen, habe gewundert und manchmal gesagt, was hat sich der Herr bloß dabei gedacht, dass er in der Ehe zwei so grundverschiedene Wesen aufeinander loslässt. Ja. Männer und Frauen ticken wirklich in wesentlichen Dingen komplett anders. Uns hat auch in unserer Ehe ein guter Vortrag damals vor vielen Jahrzehnten vom Weißen Kreuz geholfen. Und der Referent hat damals zwei Beispiele gebracht, für eine gelingende Ehe auch ganz wichtig. Er hat gesagt, erstens, das Wesen einer Frau ist wie eine Waschmaschinentrommel. Da steckt alles unsortiert drin. Alles hängt mit allem zusammen. Das Wesen eines Mannes ist geordnet wie eine Herrenkommode. Da hat alles seine Schublade, alles sein Fach und nichts hat was mit dem anderen zu tun. Das ist ganz wichtig. In der Ehe gibt es immer wieder mal Krach, Auseinandersetzungen, Missverständnisse, Verletzungen. Und das Wesen des Mannes ist, die Sache ist geritzt, Schublade zu, alles ist wieder in Ordnung, alles kann weitergehen wie bisher. Liebling, ich hab dich lieb. Und die Frau sagt, bleib mir vom Leib. Warum? Weil ihre Verletzungen deshalb immer noch nicht in Ordnung sind, auch wenn die ganze Geschichte jetzt im Moment besprochen ist. Das eine hängt mit allem zusammen und wenn in der Beziehung an einer Stelle irgendwas nicht stimmt, dann sagt der Mann, ja, die Beziehung ist ja zu 99,9% perfekt in Ordnung, nur an diesem einen 0,1% hapert's. Und die Frau sagt, nö, die ganze Ehe hapert gerade im Moment, weil alles mit allem für sie zusammenhängt. Also von der Emotionslage her, warum auch immer hat Gott Mann und Frau genauso unterschiedlich geschaffen. Und das zweite interessante Bild, das dieser Mann damals im Vortrag gesagt hat, hat gesagt, eine Frau hat in der Beziehung einen Wendekreis wie ein Ozeantanker. Ja, viele, viele, viele Kilometer. Der Mann hat einen Wendekreis wie ein Schnellboot, fast auf der Stelle. Also wenn der Mann was, wenn was geregelt ist, ist für den Mann die Sache in Ordnung, Herrenschublade zu, es kann alles weitergehen wie bisher. Aber die Frau braucht Zeit. Vielleicht Stunden, vielleicht Tage, vielleicht noch länger, bis in ihrem Seelenleben das wieder in Ordnung kommt. Das für sie geklärt ist. Wie gesagt, Tango. Viele Kilometer Wendekreis. Also wir haben in unserer Ehe festgestellt, es hat uns ganz viel geholfen, diese beiden Bilder in verschiedenen Situationen vor Augen zu haben und dann in diesem Wissen auch auf den anderen Rücksicht nehmen zu können. Denn normalerweise neigt ja der Mensch davon, dass er von sich selber ausgeht und denkt, der andere tickt genauso. Und wenn wir Männer von unseren Frauen denken, die ticken genauso wie wir, muss das Ding punktuell immer wieder an die Wand fahren. Sie ticken ganz anders und umgekehrt. Ja. Wenn ich gesagt habe, die Männer interessanterweise neigen besonders dazu, ihre Frauen in die Pflicht zu nehmen, müssen wir in der Ehe- und Seelsorge natürlich immer wieder auf die Pflichten hinweisen. Aber wenn ich die Bibel lese, weist sie mich auf meine Pflichten hin. Das ist wichtig. Das schließt nicht aus, sondern ein, dass wir vor und in der Ehe auch offen über unsere Wünsche und Erwartungen reden. Ich denke, auch daran hapern viele schon auf dem Weg zur Ehe und auch später in der Ehe, dass man seine Erwartungen unausgesprochen hat und erwartet, das ist jetzt vielleicht mehr wieder das Problem der Frau, dass man ihr alle Wünsche von den Augen abliest. Aber selbst der liebevollste Mann ist kein Hellseher. Ja. Und es ist ganz wichtig, auch wenn der Mann sich bemühen sollte, seiner Frau die Wünsche von den Augen abzulesen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, das wäre sehr schön, wenn wir das immer schaffen würden, aber es ist auch hilfreich, wenn wir ganz offen über das kommunizieren, ganz ehrlich, was uns freut, was uns Not macht, dann weiß man um die Probleme und kann sie versuchen, miteinander zu klären. Viel zu viele Paare tauschen sich gerade darüber viel zu wenig aus. Aber das Ziel eines solchen Austauschs ist eben gerade nicht, dass ich dem anderen vor allem sage, was ich von ihm erwarte, sondern dass ich vom anderen erfahre, was er von mir erwartet. Am Ende läuft es dann unterm Strich trotzdem auf den Austausch der gegenseitigen Wünsche und Erwartungen hinaus, aber unter einem ganz anderen Vorzeichen, dass nicht einer dem anderen sagt, du musst mir, sondern sagt, ich will dir. In der Ehe tritt jeder seine Rechte an den anderen ab, sagt die Bibel ganz genauso. In der Ehe tritt jeder seine Rechte an den anderen ab. 1. Korinther 7, Vers 4 und 5. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern über die Frau. Es geht logischerweise nur gut, wenn beide Ehegatten so handeln. In der Ehe sucht jeder das Wohl des anderen. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie dahingegeben. Den ganzen Ernst dieser Entscheidung und damit verbunden das Wesen von Ehe sehen wir sehr deutlich am Umgang Gottes mit seinem Volk Israel. Dafür gibt Gott seinem Volk ein brutales, aber zugleich äußerst eindrucksvolles Beispiel am Propheten Hosea. Da sind wir wieder beim Gedanken, dass die Ehe das Wesen der Liebe und der Treue Gottes zu seinem Volk widerspiegelt, zu uns. Hosea muss eine Hure heiraten, eine Prostituierte. Und damit macht Gott deutlich, öffentlich, es geht ja um eine öffentliche Zeremonie einer Sache, so verhaltet ihr Israeliten euch mir gegenüber. Fortlaufend brecht ihr die Ehe mit anderen Göttern seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, aber ich gebe euch nicht auf. Dann läuft Hosea diese Frau wieder weg. Sie geht zurück in ihr altes Gewerbe. Offensichtlich gerät sie in neue Abhängigkeit von ihrem Zuhälter. Das gab es damals alles auch schon. Und jetzt schickt Gott den Hosea nochmal los mit dem Auftrag, kauf sie frei und nimm sie wieder zur Frau. Ist interessant, dass Gott damit beim Hosea im Grunde sogar gegen sein eigenes Gebot handelt. Denn wenn ich die alttestamentlichen Ordnungen richtig vor Augen habe, wenn eine Ehe geschieden war und die Frau wieder verheiratet darf, da kann die alte Ehe nicht nochmal wieder aufgenommen werden. Aber Gott macht das. Und er sagt damit eben seinem Volk, So geht Gott mit euch um. So schlimm ihr es auch mit mir treibt, sagt Gott, egal wie oft ihr mir davonlauft, die Ehe brecht, mit anderen Göttern eine geistliche Ehe eingeht, meine Liebe und meine Treue zu euch hat kein Ende. Meine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Ich gebe euch trotzdem nicht auf. Ich sage immer wieder, auch die in christlichen Kreisen heiß diskutierte Israel-Frage ist für mich da ganz wichtig. Dass ich sage, Gott hat seinem Volk Israel bis treu heute die Treue gehalten. Er wird es tun, bis in Ewigkeit. Geht übrigens auch vom Verständnis der Ehe wiederum nicht anders. Denn Gott würde selber im letzten Grunde ehebrecherisch handeln, wenn er an seinem Volk Israel nicht bis zum Schluss festhalten würde. Und deshalb will Gott auch nicht, dass wir unsere Ehen aufgeben, sondern dass wir auch in unseren Ehen, egal wie schwerwiegend wir aneinander schuldig geworden sind, uns immer wieder die Chance zum Neuanfang geben. Und so sagen wir es ja gerade auch bei der christlichen Trauung, wenn der Pfarrer, der Geistliche fragt, willst du, dann sagen wir nicht nur ja, wie vielleicht beim Standesamt, sondern wir sagen ja und Gott helfe mir. Wir nehmen die Hilfe Gottes dafür in Anspruch und das wollen wir doch auch festhalten an dieser Hilfe Gottes. Im letzten Grund steckt in der Scheidung auch deshalb so viel Sprengpotenzial in aller Differenzierung, da kommen wir später noch drauf heute Abend, weil im Grunde genommen eine Scheidung immer sagt, ähnlich übrigens wie der Selbstmord, hat an der Dimension eine ganz große Ähnlichkeit, weshalb auch der Selbstmord in der christlichen Welt so massiv abgelehnt wird. Was sagt der Selbstmord? Ich setze meinem Leben ein Ende, es gibt keine Hoffnung mehr. Ich erwarte auch von Herrn keine Hilfe mehr, denn solange ich eine Hilfe vom Herrn erwarte, setze ich meinem Leben kein Ende. Ja? Es gilt für die Ehescheidung im letzten Grunde genauso. Dem Moment, wo ich eine Ehe scheide, sage ich, diese Ehe ist so gescheitert, dass auch der lebendige Gott sie nicht mehr retten kann. Ich sage nachher noch, müssen wir in aller Differenzierung sehen, aber das ist, damit wir das Grundprinzip verstehen. Wir dürfen dann nicht gleich in die Differenzierungen gehen, sonst wird das Grundprinzip zerredet und unscharf. Deshalb ist es immer wichtig, dass man erstmal das Grundprinzip fest einzementiert hat. Weil der Bund Gottes eine göttliche Bestandsgarantie hat mit uns in Christus, der geistliche Bund. Deshalb hat auch das Abbild dieses Bundes, die Ehe, eine göttliche Bestandsgarantie. Im anderen Fall wäre es kein wirkliches Abbild mehr. Ja? Ein Abbild muss im Wesen dem entsprechen, was es abbildet. Sonst ist es kein Abbild. Sonst ist es eine Verzerrung, eine Karikatur oder was auch immer, aber kein Abbild. Und das können wir heute gar nicht genug betonen, denn in der gesellschaftlichen und leider auch christlichen Wirklichkeit von Ehe ist davon oft nicht mehr viel zu spüren. Aber nun wissen wir, wir sind jetzt beim Positiven, an der Bestandsgarantie. Eine Garantie ist an Bedingungen geknüpft. Wer mit einem technischen Gerät grob unsachgemäß umgeht, der kann den Garantieschutz verlieren. Wer seinen Satellitenreceiver mit Hammer und Meißel aufbricht, um da drin mal nach dem Rechten zu sehen, der hat auf dieses Gerät mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Garantie mehr. Und deshalb gibt es zu jedem technischen Gerät eine Gebrauchsanweisung. Und das heißt, wer sein Gerät so bedient, wie es in der Gebrauchsanweisung steht, dem bleibt die Garantie erhalten. Jetzt wissen wir aber auch, wann lesen viele Menschen die Gebrauchsgarantie, die Gebrauchsanweisung, wenn sie das Gerät kaputt gemacht haben. Dann, wenn es nicht mehr funktioniert, dann überlegen sie, Mensch, ich habe doch eine Gebrauchsanweisung, was steht da wohl drin? Und leider machen es viele Menschen mit ihren Ehen genauso. Sie beachten die Gebrauchsanweisung Gottes für ihre Ehe, wenn überhaupt, erst nachdem sie diese an die Wand gefahren haben. Was aber ist die Gebrauchsanweisung Gottes für eine Ehe? Das sind die Ordnungen Gottes. Die sind im Blick auf die Liebe gar nicht so zahlreich. Wir haben bisschen schon davon gehört. Die wichtigste ist eigentlich 1. Korinther 13, die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, sie sucht nicht das Ihre. Im Grunde ist da mehr oder weniger schon alles andere Wichtige mit hineingepackt. Die Liebe sucht nicht das Ihre, unser zweiter Punkt. In der Liebe, am Ziel der großen Ehe angekommen, wir setzen ja den gestrigen Abend fort, gehen jetzt davon aus, dass wir da angekommen sind, sind die meisten von uns auch, erfreulicherweise denke ich, haben alle mit dem größten Feind der Liebe zu kämpfen. Weil alle Verheirateten hier im Raum haben alle im Grunde tagtäglich mit dem größten Feind der Liebe zu kämpfen, unserem Ich. Der größte Feind meiner großen Liebe ist mein eigenes, dickes, fettes Ego, mein Eigenwille, mein Streben nach Selbstverwirklichung, nach einem bequemen, angenehmen Leben, wie es mir gefällt. Ist das Riff, an dem wohl mehr oder weniger fast alle gescheiterten Ehen auf Grund gelaufen sind. Es muss nicht immer für beide gelten. Da genügt das Ich von einem. Für eine gelingende Ehe braucht es zwei. Nochmal, für eine gelingende Ehe braucht es zwei. Zum Scheitern einer Ehe reicht einer. Das ist das Wesen einer Beziehung. Dass eine Beziehung immer an zweien hängt. Und ich sage immer wieder, es ist auch ganz ungerecht und seelsorgerlich falsch, wenn man sagt, ja, es müssen ja beide irgendwo. Nein, müssen sie nicht. Natürlich muss man auch hier wieder unterscheiden. Wir werden alle jeden Tag irgendwo in der Ehe aneinander schuldig. Mal größer, mal weniger. Aber nicht jedes Schuldigwerden ist auch nur von Ferne eine Legitimation für eine Scheidung und eine Rechtfertigung oder was auch immer. Auch unter menschlichen Gesichtspunkten nicht, ja? Deshalb müssen wir unterscheiden. Und ich habe leider eine ganze Reihe von Ehen erlebt, wo der eine wirklich drum kämpft und der andere sie hartnäckig und böswillig kaputt macht und sich nicht sagen lässt, auch in frommen Kreisen. Deshalb ist ganz wichtig, zum Scheitern einer Ehe reicht einer. Zum Gelingen einer Ehe braucht es beide. Das heißt im Klartext, mit dem Streben, unseren eigenen Lebenstraum zu verwirklichen, Egoismus, stehen wir uns mit der Verwirklichung unseres größten Lebenstraums, der Liebe, häufig selber im Weg. Im Prinzip haben wir da wahrscheinlich ausnahmslos alle dran zu kämpfen. Heute noch mehr als früher. Heute steht die Selbstverwirklichung über allem. Dann noch ein Gedanke von gestern Abend. Tobias hat nach dem Eliezer gefragt. Ein wichtiger Punkt bei der Frage Eliezer, der Braut wurde ausgesucht, Isaak hat sie vorher gar nie gesehen. Mir ist aufgefallen, als ich vor Jahren mal an dieser Predigtreihe das erste Mal gearbeitet habe, natürlich hat die Bibel ganz andere Voraussetzungen von der damaligen Zeit her. Der Individualismus und auch das Thema Liebe, Emotionen, Gefühle, durfte eine relativ neue, prägende Geschichte sein. Ich denke, das gab es natürlich von Anbeginn der Menschheit, dass Frauen und Männer den mehr und die weniger geliebt haben, aber dass man in der Eheschließung darauf Rücksicht genommen hat, gesellschaftlich insgesamt. Das durfte eine neuere Geschichte sein. Die Eheschließung durfte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein sehr häufig, vor allem unter dem Aspekt der Versorgung und alles mögliche andere gestanden haben. Aber das heißt, man ging damit auch anders ran und damit haben die Ehen auch von Stück weit anders gehalten, weil es nicht in erster Linie um Selbstverwirklichung geht, sondern darum, auch in einer praktischen Weise vernünftig miteinander auszukommen. Heute aber geht es um den individualistischen Egoismus, um das Thema Selbstverwirklichung, über alles in der Welt. Und Beziehung scheitert notwendigerweise, unvermeidlich, denn Selbstverwirklichung ist das absolute Gegenteil von Liebe. Die Bibel sagt ganz schlicht, die Liebe sucht nicht das Ihre. In der Liebe wird jedes Streben nach Selbstverwirklichung geopfert auf dem Altar der Wir-Verwirklichung. Wenn ihr einen Satz mit nach Hause nehmen wollt, dann möglicherweise den. In der Liebe wird jedes Streben nach Selbstverwirklichung geopfert auf dem Altar der Wir-Verwirklichung. Tragischerweise gibt es dieses Wort Wir-Verwirklichung gar nicht. Es wäre ganz wichtig. Genau das ist Ehe, Wir-Verwirklichung. Zwei verwirklichen sich nicht jeweils selbst ihre eigenen Pläne, ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Träume, sondern zwei verwirklichen ihre Beziehung, ihr Wir, ihr gemeinsames Leben. Die Wir-Verwirklichung kann auf drei Arten geschehen. Im Idealfall durch gemeinsame Interessen. Das ist auch ganz wichtig auf dem Weg zur Ehe. Je mehr gemeinsame Interessen ein Paar hat, umso leichter gelingt die Wir-Verwirklichung. Wobei es nicht nur um die Interessen, das Wesen muss zusammenpassen. Aber von der praktischen Seite her mal. Im zweitbesten Idealfall durch Kompromisse. Dieses Jahr erfüllen wir deinen Urlaubswunsch und fahren zu Baden an die Costa Brava. Nächstes Jahr erfüllen wir meinen Urlaubswunsch, fahren zur Bergwander nach Südtirol. Ja, wenn Interessen abweichen und jeder nur auf seinen Interessen besteht, tut es der Wir-Verwirklichung nicht gut. Im Notfall wird manchmal Totalverzicht angesagt sein. Ich hatte gestern das Beispiel mit den Kindern. Man kann zwar bei der Anzahl der Kinder Kompromisse eingehen, ob man eins haben will oder einen Omnibus voll. Man kann sich in der Mitte treffen, aber man kann nicht am Grundsatz Kompromisse machen, Kind oder nicht Kind. Man kann kompromisshalber kein halbes Kind haben. Es gibt einfach Situationen, in denen Kompromisse technisch, praktisch nicht möglich sind. Und dann muss der eine oder andere zum Totalverzicht bereit sein. Und das muss man sich überlegen. Und gerade für solche Härtefälle sollte sich jeder vorher ehrlich diese Frage stellen, wozu bin ich bereit, was ist der andere mir tatsächlich wert, wenn es im konkreten Fall auf ein knallhartes Entweder-Oder hinausläuft, was bin ich bereit, um des anderen Willen einzusetzen und an eigenen Interessen hintanzustellen? Wie gesagt, diese Frage sollte sich jeder vor der Ehe stellen. Da waren wir gestern beim Stichwort Lebensentwürfe. Was passt tatsächlich? Also nicht in der Vorstellung meiner verliebten Träume, sondern dann in der knallharten Wirklichkeit einer lebenslangen Ehe. Denn erst mal in der Ehe angelangt, ändert sich die Fragestellung radikal. Vor der Ehe kann ich fragen, was bin ich bereit zu geben? In der Ehe kann ich nur noch fragen, was bin ich verpflichtet zu geben? Und die Antwort ist knallhart und brutal, denn sie heißt alles. In der Ehe habe ich keine Wahl mehr. Warum nicht? Ich habe gewählt. Sie, ohne Wenn und Aber. Geht meiner Frau auch so, sie hat mich gewählt, jetzt hat sie mich an der Backe. Mit dem Ja zum Anderen habe ich das Versprechen abgegeben, vor Gott und der Gemeinde alles für den Anderen einzusetzen. Alles, rückhaltlos alles. Eine einzige Grenze, was mich nicht von Gott trennt. Ja? Aber es ist die einzige Grenze, die wir haben. Bei der Eheschließung habe ich Ja gesagt zum Anderen zu 100%, ohne jeden Vorbehalt. Und so leben, sich selbst und seinen Egoismus täglich zu überwinden, das schaffen wir Menschen aus uns heraus nicht. Wir sind damit bei einer entscheidenden Voraussetzung für Ehe und mit Bestandsgarantie angekommen, nämlich dass im Idealfall beide zu Jesus gehören. Und habe gestern schon ganz kurz auf die Frage gesagt, darf man auch mit Ungläubigen zusammen sein? Schon allein aus diesem Grund nicht. Weil eine Ehe auch eine Dienstgemeinschaft für Gott sein soll. Ehe ist kein Missionsfeld. Wer so in die Ehe geht, wird sehr häufig scheitern. Ist eine Dienstgemeinschaft für den Herrn auch. Und es fehlt im anderen Fall das gemeinsame Fundament. Weil die Ehe zur Schöpfungsordnung gehört, steht auch die Ehe von Nichtchristen zwar prinzipiell unter dem allgemeinen Segen Gottes und kann gelingen. Im Prinzip gilt die göttliche Bestandsgarantie auch hier. Aber eben wenn wir auf das Wesen einer Garantie zurückkommen und auf Hammer und Meißel, als Christ wird mich der Heilige Geist dran hindern und ich werde mich hoffentlich von ihm auch dran hindern lassen, mit Hammer und Meißel an meine Ehe zu gehen. Aber wer hindert einen Nichtchristen daran? Im Leben eines Nichtchristen wirkt der Geist Gottes nicht. Im Zweifel hindert denn eben niemand dran. Ich kann mich in einer Ehe, wo einer nicht gläubig ist, nicht darauf verlassen, dass der Geist Gottes da wirkt. Ja? Das heißt, ein Pfeiler einer solchen Ehe ist nicht auf den Fels Christus gebaut, sondern auf Sand, auf Treibsand. Und dann ist Glücksfall, wenn diese Geschichte hält. Ja? Um es mal so im Bild zu sagen. Von einem Christen kann ich erwarten, dass er sich an die göttliche Gebrauchsanweisung für die Ehe hält und wenn er Mist gemacht hat, sich das sagen lässt und Buße tut. Und es gilt übrigens nicht nur für die Ehe, das gilt auch in der Gemeinde für jedes zwischenmenschliche Beieinandersein. Das Buße tun ist ganz wichtig. Nicht Schwamm drüber. In der heutigen Zeit wird überall der Schwamm drüber. Und es werden meterweise rote Teppiche ausgerollt. Damit wird keine Sünde ausgeräumt. Damit kommt kein Mist weg. Der wird nur überdeckt und stinkt weiter. Und je mehr drunter kommt, umso höher wird der Hubbel und umso mehr fliegt man wieder drüber. Entschuldigt euch. Es ist wahnsinnig wichtig, auch wenn im Moment der Hals so dick ist, der Kopf röder als eine Tomate vor Zorn, wenn ihr runtergekommen seid und die Sache nochmal rückblickend durchdacht habt und ihr seht, okay, ich war selber schuld, ich habe selber falsch gemacht, ich habe selber verbockt, geht zum anderen hin und sagt, tut mir leid, ich habe Mist gemacht. Mein Verhalten war, ja, und vergib mir. Das ist wichtig. Damit wird der Mist ausgeräumt. Im anderen Fall bleibt er drin und stinkt weiter. Es gilt für die Ehe, gilt für die Gemeinde, gilt für jede Art von Beziehung. Mist ausräumen. Und von Christen muss ich das eigentlich erwarten können. Das hat auch was mit geistlicher Demut zu tun. Denn das Einzige, was uns hindert, Mist ehrlich auszuräumen, ist unser ungeistlicher Stolz. Ja? Ist ganz wichtig. Von einem Christen muss ich das erwarten können. Von einem Nichtchristen kann ich das nicht erwarten. Es kann sein, dass es tut, aber ich kann es nicht von ihm erwarten. Er hat die Voraussetzung nicht, die geistliche. Und wir kennen ja die Unterhaltung Jesu über Ehe und Ehescheidung. Jesus wird entgegengehalten, Mose hat die Möglichkeit der Scheidung zugelassen. Jesus sagt ja. Aber warum? Um eurer Herzenshärtigkeit willen, um eures Stolzes, eures harten Herzes, das ich nicht beugen kann, ja, und nicht vergeben will. Erstens nicht eigene Schuld eingestehen und zweitens andere Schuld nicht vergeben. Herzenshärtigkeit. Weil der Mensch ohne Heiligen Geist ein knallharter, stürmbarer, unbelehrbarer Egoist in Zweifel ist. Eine Garantie für die Ehe gibt es deshalb vor allem da, wenn diese entscheidende Voraussetzung stimmt, beide gehören zu Jesus, beide lassen sich vom Heiligen Geist leiten, beide sind bereit, ihre Fehler zu erkennen, zu bekennen und von ihnen abzulassen. Betone immer wieder, die Behauptung, zum Streiten gehören immer zwei, ist ganz falsch und unbarmherzig und unseelsorgerlich. Zum Streiten und zur Scheidung reicht einer. Zur gelingenden Ehe gehören beide. Und mit dieser Einschränkung, dass für eine Ehe mit einer in der Praxis auch belastbaren Bestandsgarantie beide zu Jesus gehören sollten, macht Gott in seinem Wort auch ganz ernst. Es gäbe viele Stellen, die vom Alten Testament, auch vom Neuen Testament, sieht nicht am fremden Joch mit dem Ungläubigen und so weiter. Aber ein Thema, das uns auch heute Abend beschäftigen wird, 1. Korinther 7, wo Paulus ein ganzes Kapitel über die Ehe und Ehescheidung redet, Vers 15 folgender: Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht geknechtet, zum Frieden hat uns Gott berufen. Und jetzt kommt die Begründung, deren Ernst wir nicht überhören dürfen. Denn was weißt du, ob Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Das ist ganz wichtig. Diese beiden Sätze, Aussagen stehen ja in einem Zusammenhang. Ganz wichtig, Gerade für Menschen, die noch vor dieser Entscheidung stehen, muss ganz klar sein, es gibt keine Garantie, dass der andere in der Ehe zum Glauben kommt. Es ist häufig umgekehrt. Ich habe keine göttliche Verheißung, wenn ich einen Ungläubigen heirate, dass der sich bekehrt. Ganz knallhart sagt Gottes Wort, unmissverständlich hier. Wo ein Mensch wirklich Christ ist, da lässt er sich vom Geist Gottes leiten und korrigieren. Leider gibt es Fälle, da lässt sich einer von beiden gar nichts sagen. Da steht man dann als Pfarrer oder Freund daneben und kann das Elend nur mit ansehen. Am Egoismus, an der Unbußfertigkeit, an mangelnder Vergebungsbereitschaft kann eine Ehe tatsächlich zerbrechen. Und dann kann es dahin kommen, dass eine Trennung die einzige Möglichkeit bleibt, weil ein friedliches oder auch nur erträgliches Zusammenleben unter einem Dach unmöglich ist. Gott hat uns aber berufen zu mehr als nur zu einem erträglichen Zusammenleben unter einem Dach. Und mehr ist möglich, mehr ist uns von Gott verheißen und garantiert, wenn beide bereit sind, Gottes Geist an sich wirken zu lassen. Das ist nochmal der Zusammenhang von 1. Korinther 7, 15 folgende. Ja, lest zu Hause nochmal durch, ist ganz wichtig. Paulus sagt damit auch ganz klar, wenn sich einer von beiden vom Geist Gottes nicht korrigieren lässt, kann die Situation entstehen, wo ein erträgliches Zusammenleben unter einem Dach nicht mehr funktioniert. Trotzdem gehe ich so weit zu sagen, bei Beachten der göttlichen Gebrauchsanweisung haben wir im Prinzip auch die Garantie zwischen Nichtchristen für die Ehe. Wie gesagt, Schöpfungsordnung. Und weil die Regeln für eine funktionierende Ehe allgemeinverständlich und einleuchtend sind, kann jeder, der seinen gesunden Menschenverstand gebraucht, diese Regeln zumindest im Prinzip erkennen und einhalten. Also deshalb Schöpfungsordnung und deshalb kann auch der nichtgläubige Mann eigentlich theoretisch eine gelingende Ehe führen. Ich will es an einem Beispiel, dem Dreh- und Angelpunkt der Ehe zeigen. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Dieser Grundsatz ist ja nicht nur geistlich, er ist auch menschlich absolut einleuchtend bis hinein in die Geschäftswelt. Man spricht heute häufig von einer sogenannten Win-Win-Situation. Ja? Die gilt allgemein als der Glücksfall einer geschäftlichen Vereinbarung. Denn bei einer Win-Win-Situation haben beide Geschäftspartner einen Gewinn aus einem Geschäft. Nicht einer zieht den anderen über den Tisch und nimmt ihn aus wie die sprichwörtliche Weihnachtsgans, sondern jeder ist bemüht, auch die Interessen und Bedürfnisse des anderen im Blick zu haben. Wie gesagt, das kann sogar dem Menschen ohne den Geist Gottes klar sein. Nur, jetzt kommt wieder Satan ins Spiel und der Teufel heizt die Selbstsucht und die Gewinnsucht des Menschen an und so vom Teufel angestachelt, missachtet der Mensch das, was ihm sein von Gott gegebener Verstand sagt. Handelt in satanischer Gier unvernünftig und zerstört um selbstsüchtigen Gewinnes willen die Gesellschaft und seine Beziehungen. Und Selbstverwirklichung ist die Superwaffe Satans zur Zerstörung von Ehe und von Gemeinschaft jedweder Art. Wo aber der Mensch wirklich zu Jesus gehört und sich vom Geist Gottes leiten lässt, da kann der Teufel dieses Spiel nicht treiben. Das ist auch in der Ehe dann eben der ganz entscheidende Vorteil von Christen gegenüber Nichtchristen. Ja, und Gott, helfe mir. Das hat der Nichtgläubige nicht. Grundsätzlich kann man aber allen Menschen sagen, du brauchst für deine Ehe nur die Gebrauchsanweisung Gottes zu beachten, dann wird sie auch gelingen. Wir sehen daran aber auch, eine gelingende Ehe ereignet sich nicht von selbst. Sie ist täglich harte Arbeit, sie ist tägliche Verleugnung des Ich. Aber nur vordergründig. Ich habe von der Wir-Verwirklichung gesprochen. Epheser 5, 28 sagt das Gleiche in anderen Worten. Wer seine Frau liebt, wie geht's weiter?
Der liebt sich selbst.
Der liebt sich selbst. Also je mehr meine Frau mir Gutes tut, umso mehr tut sie sich selber Gutes. Sie tut mir viel Gutes. Indirekt wird ja auch in der Wir-Verwirklichung, also das eigene Ich, verwirklicht. Aber, liebe Geschwister, viel reicher, viel tiefer als in der unmittelbaren, egoistischen Selbstverwirklichung. Und das wissen wir ja eigentlich auch alle. Nicht ohne guten Grund sagt das Sprichwort, geteilte Freude ist doppelte Freude. Wie freudlos ist unsere Welt deshalb vielfach geworden, weil unzählige auf ihrem Ego-Trip nur noch die einfache Freude kennen, die sie mit niemandem teilen, anstatt die geteilte, doppelte Freude zu haben. Die Selbstverleugnung in der Wir-Verwirklichung wird dagegen mit der größten Freude belohnt, die diese Welt zu bieten hat, nämlich einer lebenslangen, gelingenden Ehe, in einer Beziehung, in der zwei füreinander da sind, in einer Ehe, in der sich einer auf den anderen ganz und gar verlassen kann. Und gerade in diesen Tagen der zunehmenden Herrschaft des Bösen, der fast totalen Spaltung der Gesellschaft, sind solche Ehen enorm wichtig. Ich erhalte ganz besonders seit Beginn des Corona-Wahnsinns massenhaft E-Mails, Anrufe und auch Briefe, in denen Menschen fragen, was kann ich in all diesem Wahnsinn tun, um da durchzukommen mit meiner Familie? Und ich sage Ihnen, das Allerwichtigste ist eine geklärte Beziehung zu Jesus. Das Allerwichtigste, dass ihr wisst, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind, dass ihr die Vergebung Jesu angenommen habt, was er am Kreuz für euch getan hat, dass ihr in seiner Liebe und Treue einen festen Halt und Geborgenheit habt im Irrsinn dieser Tage bis in die Ewigkeit hinein. Also das Allerwichtigste, eine klare Beziehung zu Jesus. Und zweitens, wenn ihr verheiratet seid, achtet auf eure Ehen. Achtet auf eure Familien. Wir gehen in finstere Zeiten hinein. Was wir heute erleben, sind Peanuts im Vergleich zu dem, was auf uns zukommt. Bin ich mir leider ziemlich sicher. Ich würde mir wünschen, es wäre anders. Wir werden ganz, ganz, ganz anderen Herausforderungen entgegengehen. Und wir werden das mit Gottes Hilfe schaffen. Und wir werden es schaffen, wenn wir auch in unseren Familien, in unseren Ehen geordnete Verhältnisse haben, wo wir uns nicht gegenseitig noch zusätzlich in diesem Wahnsinn zur Last fallen, sondern wo wir uns gegenseitig Hilfe und Stütze sind, genauso wie es Gott für uns haben will. Arbeitet unbedingt, wenn irgendwo was im Argen liegt, an euren Ehen, an euren Beziehungen, an euren Familien. Das sind neben der Beziehung zu Gott, nach der Beziehung zu Gott, das wichtige Fundament, das durchträgt auch in der kommenden Zeit. Nicht umsonst will der Satan genau da isolieren, kaputt machen, zerstören, vereinsamen, hilflos machen. Ich wünsche uns allen, dass wir reichlich nach Gottes Anleitung für unser Leben und unsere Ehen fragen und dass wir auf dieser Grundlage erfüllte, glückliche Ehen führen. Und wenn es dann immer wieder gewaltig rappelt im Ehekarton, dass wir uns vertrauensvoll an Gott wenden und seine Hilfe erfahren. Allerdings gilt eben das Gleiche wie bei der Bekehrung auch. Gott handelt im Normalfall nicht über uns hinweg. Er handelt nicht an uns vorbei und er handelt auch nicht gegen unseren Willen in der Regel, sondern er nimmt uns mit in sein Handeln hinein. Er arbeitet und kämpft mit uns an unserer Ehe, aber kämpfen müssen wir auch selbst mit ganzem Ernst. Es ist nicht so, dass wir machen können, was wir wollen, und Gott sorgt dafür, dass unsere Ehe trotzdem gut läuft. Auch in christlichen Familien ist eine gute Ehe kein Selbstläufer, sondern täglich harte Arbeit. Manche stellen sich die Arbeitsteilung ja mit dem Herrn so vor, ich gehe mit meinem Dickkopf durch die Wand und der Herr sorgt dafür, dass sich der Schaden in Grenzen hält. Aber so funktioniert das Ganze nicht. Der Herr fordert von uns, dass auch wir uns mit ganzen Kräften um unsere Ehe bemühen und dass wir dabei die Regeln beachten, die er uns dafür in seinem Wort gegeben hat. Und nochmal, weil die Ehe das irdische Abbild der Liebe und Treue Gottes zu uns ist, deshalb kämpft der Teufel so gegen die Ehe. Und deshalb ist so wichtig, dass wir täglich auch für die Ehen in unseren Familien, Gemeinden und in unserem Volk beten, dass Gott bewahrend seine Hand über ihnen hält, dass sie nach seiner Ordnung gelebt werden, dass seine Verheißung und sein Segen an ihnen sichtbar ist muss man ja auch sehen, was ist das für ein Zeugnis für die Gemeinde und für den Herrn, wenn auch vielerorts die Scheidungsquote unter Christen nicht viel niedriger ist als in der Umwelt. Es geht immer auch um die Ehre und den Namen unseres Herrn, dass seine Verheißung und sein Segen an ihnen sichtbar wird, an unseren Ehen, und dass auch anderen Menschen Mut gemacht wird zur Ehe. Mut zu Ehen mit Bestandsgarantie. Amen. Soll ich noch beten? Ja, gut. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir. Du hast die Ehe geschaffen, dass wir wirklich ganz viel Freude in dieser von dir geschaffenen Ordnung erleben. Du hast uns deine Hilfe zugesagt. Und diejenigen, die auch in schwierigen Phasen um ihre Ehe gekämpft haben, die daran festgehalten haben, die werden rückblickend auch sagen können, ja, wir erfahren die Hilfe Gottes, auch wenn es manchmal trotzdem schwere Wegstrecken sind, aber du stehst zu deinem Wort. Eben besonders da, wo auch beide wirklich zu dir gehören, echt und von Herzen. Und so befehlen wir dir auch in diesen Tagen unsere Ehen an, in unserem Land, in unseren christlichen Gemeinden, dass du schützend bewahren deine Hände um sie legst und dass Satan möglichst wenig Schaden anrichten kann. Und dass du auch für uns selbst jedem die Weisheit gibst, dass wir in unseren Ehen wirklich nach deinem Wort leben, dass unsere dazu tun. Amen.